NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages am Ostersonntag. Wir berichten ausführlich über die Abstimmung in der Türkei zur Verfassungsänderung. Außerdem, Papst Franziskus feiert die Ostermesse. Friedensmärsche in Deutschland mit weniger Teilnehmern. Nordkoreanische Rakete explodiert kurz nach dem Start. Nach dem Anschlag auf einen Buskonvoi in Syrien steigt die Zahl der Opfer. Die Proteste in Ungarn gehen weiter, eine neue Wilhelm-Busch-Ausstellung über das malerische Werk des Schriftstellers und natürlich der Sport am Sonntag. Beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei hat es offenbar einige Unregelmäßigkeiten gegeben. So waren unter anderem Stempel mit dem Wort Ja vorbereitet worden, die auch Wähler benutzen sollten, die eigentlich das Nein-Kästchen markieren wollten. Der 16. April 2017 in der Türkei, ein historischer Wahltag, den Katharina Willinger verfolgt hat.
Schon als in der Früh um 8 die Wahllokale öffneten, kamen zahlreiche Wähler, um ihre Stimme abzugeben. Evet, ja zur Verfassungsänderung oder hayır, nein, standen zur Auswahl.
Ich bin extra aus Brüssel gekommen, um heute zu wählen. Am Abend fliege ich wieder zurück. Ich glaube, die Türkei steht am Scheideweg. Deshalb ist das für mich heute die wichtigste Wahl in der Geschichte der Türkei.
Einige Vorfälle am Rande der Wahl gab es dennoch, den gravierendsten in der Provinz Diyarbakir im Südosten des Landes. Drei Männer kamen dort ums Leben, als eine Diskussion über das Referendum in einen Schusswechsel ausartete. Die Befürchtungen im Vorfeld des Volksentscheids, es könne am Wahltag selbst noch zu systematischem Wahlbetrug kommen, hat sich laut Doğan Ergün von der zivilen Wahlbeobachterinitiative Hayır ve Ötesi nicht bestätigt.
Im Vergleich zu den früheren Wahlen und Volksabstimmungen verlief die Stimmenabgabe heute viel ruhiger, obwohl es eine intensive Wahlbeteiligung gegeben hat. Allerdings wurden die freiwilligen Beobachter unserer Initiative mancherorts mit sehr willkürlichen Begründungen an ihrer Arbeit gehindert, obwohl es keinerlei rechtliche Grundlage dafür gibt. Das haben wir dann aber doch noch lösen können. Alles in allem kann ich aber sagen, dass es ein relativ ruhiger Wahltag gewesen ist bislang.
Auch die öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen türkischen Politikern sowie der Wahlkampfrummel der letzten Wochen, am entscheidenden Tag hat sich die Atmosphäre im Land deutlich entspannt. Die Wahlkampfplakate, zum Teil meterlange Banner und zigtausende Fahnen, sie wurden gestern aus den Städten entfernt, denn am Wahltag selbst gilt offiziell Propagandaverbot. Die meisten Menschen in der Türkei freuen sich darüber. Waren die Innenstädte in den letzten Wochen doch ein einziges Evet- oder Hayır-Konzert mit so mancher lautstarken Auseinandersetzung. Vor den Wahllokalen stimmten Wähler beider Lager heute eher versöhnliche Töne an.
Jeder soll wählen, was er für richtig hält, finde ich. Ich persönlich habe mich für ein Ja entschieden und glaube auch, dass das heute Abend herauskommt. Aber auch wenn nicht, es ist nicht das Ende der Welt. Das Leben geht weiter.
Ich hoffe auf ein Nein. Mein Bauchgefühl sagt mir das auch. Ich möchte hier am Wahllokal am liebsten jeden fragen, wie er gewählt hat. Rund 80% aller Wahlurnen wurden bereits geöffnet. Und momentan deutet alles auf ein Ja zur Verfassungsänderung hin. Wenn auch knapp. Das melden türkische Medien in Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Sollte es bei diesem Ergebnis bleiben, würde das bisherige parlamentarische System der Türkei durch ein Präsidialsystem ersetzt.
Soweit Katharina Willinger. Am Ende dieser Sendung schalten wir direkt zu unserem Korrespondenten nach Istanbul, um über weitere Teilergebnisse zu berichten. In seiner traditionellen Osterbotschaft hat Papst Franziskus einen Friedensappell an die Welt gerichtet. Er rief die Gläubigen dazu auf, trotz des vielen Leids die Hoffnung nicht zu verlieren. Im Anschluss spendete der Papst den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Tillmann Kleinjung war in Rom dabei.
Das österliche Halleluja erklingt auf dem Petersplatz, der bei diesem Osterfest nicht vollständig gefüllt ist. Das mag an den Wolken liegen, die den Himmel über Rom verdunkeln und für kräftige Regenschauer sorgen. Oder auch an den aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen, von denen dieses Osterfest begleitet ist. Die Gegend um den Vatikan ist weiträumig abgesperrt. Polizei und Militärfahrzeuge blockieren die Zufahrtsstraßen zum Petersdom.
Christus,
Es ist ein besonderes Osterfest für die Christenheit. Trotz unterschiedlicher Zeitrechnung feiern die Kirchen im Westen und Osten das Fest am selben Tag. Deshalb wurde diese Ostermesse auch von einem Chor der orthodoxen Kirche mitgestaltet. Die Osterbotschaft des Papstes ist in diesem Jahr eine Solidaritätsadresse. Der auferstandene Christus begleite die Einsamen und Ausgegrenzten und kümmere sich um die Opfer von Diskriminierung und Ausbeutung, verkündete Franziskus am Mittag von der Loggia des Petersdoms aus. Der auferstandene Hirte macht sich zum Weggefährten all derer, die gezwungen sind, aufgrund bewaffneter Konflikte, terroristischer Angriffe, Hungersnöte oder unterdrückerischer Regime die eigene Heimat zu verlassen. Er lässt diese erzwungenermaßen umherziehenden Menschen immer und überall Brüdern und Schwestern begegnen, um auf dem gemeinsamen Weg Brot und Hoffnung zu teilen. Der Ostergruß, den der Papst vor dem Segen Urbi et Orbi spricht, ist immer eine Friedensbotschaft. An erster Stelle nennt Franziskus den Krieg in Syrien.
In questi tempi, in modo particolare,
in diesen Zeiten unterstütze der Herr die Bemühungen aller, die sich aktiv dafür einsetzen, Entlastung und Ermutigung der Zivilbevölkerung in Syrien zu bringen. Sie ist Opfer eines Krieges, der nicht aufhört, Schrecken und Tod zu verbreiten. Der letzte niederträchtige Anschlag auf Flüchtlinge hat gestern zahlreiche Tote und Verletzte gefordert. Syrien, die Ukraine, der Irak, Jemen, die Liste der Regionen, in denen Krieg und Not herrschen, scheint endlos. Franziskus belässt es nicht bei der Aufzählung. Er nimmt die Verantwortlichen in die Pflicht, die Politiker, die Regierenden. Der auferstandene Herr leite angesichts der vielschichtigen und mitunter dramatischen Geschehnisse bei den Völkern die Schritte derer, die nach Gerechtigkeit und Frieden suchen. Er gebe den Verantwortlichen der Nationen den Mut, das Ausweiten der Konflikte zu verhindern und den Waffenhandel zu unterbinden. Im Anschluss an die Ostermesse und seine Osterbotschaft spendete der Papst den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Diesen Segen erteilt der Pontifex traditionell von der Loggia, dem Mittelbalkon des Petersdoms, aus. Und das nur zu ganz besonderen Anlässen. Nach der Wahl eines Papstes, am ersten Weihnachtstag und am Ostersonntag.
Amen.
In Deutschland gehen die Ostermärsche der Friedensbewegung heute und morgen weiter. Doch die Zahl der Teilnehmer geht zurück. Dirk Groß-Langenhoff hat sich in Essen umgehört.
Fahrräder zum Ostermarsch sind ungewöhnlich. Doch im Ruhrgebiet gehören sie seit etlichen Jahren dazu. Die Fahrräder werden vor dem Start noch mit bunten Luftballons geschmückt. An einem Stand werden diese mit Helium gefüllt.
Entweder grün oder lila.
Eine Friedenstaube ist auf den Ballons zu sehen. Willi Hoffmeister aus Dortmund ist 84 Jahre alt und seit fast 60 Jahren Mitglied der Friedensbewegung. Er kann sich noch an Zeiten ohne Fahrrad erinnern.
Ich weiß noch die ersten Märsche, die wir gemacht haben. Da war man nach dem ersten Marsch, wenn wir in Essen waren, waren wir K.O. Die Blasen an den Füßen. Nicht? Und es ging dann den anderen Tag weiter bis Bochum und den dritten Tag bis Dortmund. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir müssen das verändern. Und wir haben dann diese Zwischenetappe mit dem Fahrrad eingebaut.
Seit den Anfängen der Friedensbewegung in den 1960er Jahren ist Willi Hoffmeister dabei. Die Bewegung wurde langsam immer größer und erreichte 1968 ihren Höhepunkt. Bundesweit gingen in verschiedenen Städten jeweils mehrere tausend Menschen auf die Straße. Heute kommen zum Start in Essen kaum mehr als 100 Fahrradfahrer zusammen. Auch in anderen nord- und westdeutschen Städten wie Hannover, Braunschweig, Bremen, Köln und Düsseldorf kommt häufig nur noch der harte Kern von kommunistischen und linken Parteien sowie Gewerkschaften zum Ostermarsch. Willi Hoffmeister kann gar nicht verstehen, dass den Menschen die zahlreichen Konflikte wie in Syrien oder der Ukraine offenbar so gleichgültig sind.
Wir haben gestern festgestellt, gut, es gibt einen kleinen Zulauf, aber es ist nicht das, was wir erwarten und was eigentlich nötig ist. Denn wenn ich sehe, wie leicht eine Raketensalve abgeschossen wird, wie leicht und ironischerweise noch genannt die Mutter der Bombe explodiert, wann explodiert die nächste Atombombe?
Gewalt und Terror sind näher gerückt. Trotzdem ist das Interesse am Ostermarsch nur gering. Die meisten Teilnehmer sind im Rentenalter. Mit Anfang 20 sticht man aus der Masse heraus. So wie Elias Korte von der Partei Die Linke. Er schwingt eine Regenbogenflagge und ist ratlos bei der Frage, warum sich so wenig junge Menschen für den Frieden engagieren wollen.
Theoretisch haben wir jetzt so viele Konflikte, so offensichtlich in der Welt und eine Kriegsgefahr, die ungeheuerlich ist. Neuerdings auch mit den Entwicklungen in den USA, aber natürlich auch in Russland. Da müssten eigentlich viel mehr Junge jetzt auf der Straße sein. Da vermisse ich doch einige.
Eine Kriegsgefahr könnte auch von Nordkorea ausgehen. Das Land hat heute, ungeachtet aller Appelle, erneut eine ballistische Rakete gestartet, die allerdings kurz nach dem Start explodierte. Der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, H.R. McMaster, bezeichnete den Raketentest als Provokation. Die USA arbeiten nach seinen Worten an verschiedenen Optionen gegen Nordkorea zusammen mit China und den anderen Verbündeten. Aus Tokio meldet sich Jürgen Hannefeld.
Der Raketenstart nur einen Tag nach der pompösen Parade in Pyongyang hat gezeigt, dass die Bemühungen Chinas, Nordkorea in die Schranken zu weisen, noch nicht gefruchtet haben. Das Geschoss war nach Angaben des südkoreanischen Generalstabes kurz nach Sonnenaufgang an der Ostküste abgefeuert worden, aber nach wenigen Sekunden explodiert. Ein Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums sagte: Nordkorea hat gestern auf der Militärparade eine Vielfalt von Raketen vorgeführt. Heute wagte es sogar, eine ballistische Rakete abzufeuern. Diese Art von Machtdemonstration bedroht die ganze Welt. Auf den Straßen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wurde der Fehlstart mit Sorge kommentiert. Diese Studentin meint: Wir ahnten schon, dass Trump als US-Präsident mehr Druck und Drohungen gegenüber Nordkorea entfalten würde. Ich habe wirklich Angst, dass hier ein Krieg ausbricht. Und ein 28-jähriger Mann sagt: Die Haltung der Trump-Regierung gegenüber dem nordkoreanischen Atomprogramm schafft eine Stimmung, in der Südkorea den Entscheidungen der USA Folge leisten muss. Als Südkoreaner finde ich, wir sollten die Probleme mit dem Norden lösen und nicht einfach den USA folgen. Washington reagierte auf den gescheiterten Test zunächst zurückhaltend. Verteidigungsminister Mattis ließ erklären, US-Präsident Trump sei über den Fehlstart informiert. Wo genau sich der amerikanische Marineverband um den Flugzeugträger USS Carl Vinson aufhält, ist nicht bekannt. Die Verlegung der Kriegsschiffe in den Westpazifik und der US-Angriff in Syrien hatten in der Region Befürchtungen ausgelöst, Amerika plane militärische Aktionen gegen Nordkorea. Aus Regierungskreisen in Washington hieß es dann aber am Freitag, Trump wolle lediglich mit der Hilfe Chinas mehr Druck auf Pyongyang ausüben. Dort in der nordkoreanischen Hauptstadt waren die Menschen nicht so sehr von dem neuerlichen Raketentest überrascht, als von dessen Fehlschlag. Wenn das stimmt, dann sagen wir, ein Fehlschlag ist die Mutter des Erfolgs. Wir werden uns mehr Mühe geben, um in Zukunft noch stärkere Waffen zu entwickeln. Und ein Angestellter einer Technologiefirma sagt: Die Nachricht ist gelogen. Unsere Militärwissenschaftler demonstrieren immer nur die Macht unserer Streitkräfte. Wissenschaftler wie ich glauben nicht an Rückschläge. Unterdessen ist US-Vizepräsident Pence in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul eingetroffen. Den Gesprächen über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm soll eine 10-tägige Reise durch den asiatisch-pazifischen Raum folgen.
In seiner Ostermesse hat Papst Franziskus den jüngsten Autobombenanschlag in Syrien mit mehr als 100 Toten scharf kritisiert. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind vor allem Kinder und Frauen unter den Opfern. Doch verlässliche Quellen für die Berichterstattung gibt es nicht. Unser Korrespondent Björn Blaschke recherchiert unter diesem Vorbehalt.
Mehr als die Hälfte der über 100 Opfer des verheerenden Selbstmordattentats im Norden Syriens sollen Kinder sein. 68 genau, heißt es von der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Und die auch spricht von 13 umgekommenen Frauen. Zuvor hatte es bereits aus syrischen Quellen, deren Angaben jedoch nicht geprüft werden können, geheißen, Kinder seien mit Kartoffelchips zum Anschlagsort gelockt worden. Kurz darauf habe der Attentäter, der in einem Transporter mit Lebensmittelhilfen kam, den versteckten Sprengsatz gezündet. Wer Drahtzieher des Anschlags war, ist nicht bekannt. Fest steht, dass das Gebiet, in dem der Anschlag verübt wurde, von Oppositionsgruppen kontrolliert wird. Syrische Staatsmedien machen islamistische Terroristen verantwortlich. Umgekehrt heißt es von Oppositionellen, die Führung in Damaskus stecke dahinter. Die Opfer gehörten zu jenen mehr als 7000 Menschen, die im Rahmen eines Abkommens ausgetauscht wurden. Bewohner zweier Dörfer, die Rebellen seit Jahren im Nordwesten Syriens belagern, wurden aus ihrer Heimat fortgebracht. Im Gegenzug wurden Bewohner zweier Orte abtransportiert, die in der Nähe von Damaskus von Regierungskräften eingekesselt sind. Die Austauschaktion geriet jedoch in der Nacht zu Samstag ins Stocken, als die Busse eine Region westlich von Aleppo erreichten. Eine offenbar Al-Qaida nahestehende Gruppe stoppte die weitere Umsetzung des Abkommens, hieß es aus Aktivistenkreisen. Die Gruppe forderte, dass rund 100 regierungstreue Kämpfer wieder in die zwei Dörfer im Nordwesten Syriens zurückkehren sollten. Sie dürften laut Abkommen nicht an Bord der Busse sein. Der Sprengstoffanschlag, verübt auf die Wartenden, war eine Steigerung in diesem Streit. Aus syrischen Staatsmedien heißt es nun, nach dem Attentat sei die Austauschaktion wieder aufgenommen worden. Vielleicht ein Hoffnungsschimmer für die Menschen in den vier Heimatorten der Ausgetauschten. Immerhin sollen von dort laut Abkommen noch weitere gut 23.000 Menschen fortgebracht werden. Die Situation in den vier Orten soll katastrophal sein. So beschrieben es jedenfalls vergangenen Monat die Vereinten Nationen. Die Zivilisten seien, heißt es bei den UN, gefangen in einer sich drehenden Spirale aus Gewalt und Entbehrung. Wegen des Mangels an Nahrung und Medikamenten sollen viele Menschen gestorben sein. Darüber hinaus sollen in ganz Syrien mehr als 600.000 Menschen unter den Folgen von Belagerungen leiden.
In Ungarn gehen die Proteste gegen die Politik von Ministerpräsident Viktor Orbán weiter. Dessen Maßnahmen und Gesetze zielen auch auf ausländische Stiftungen wie die des aus Ungarn stammenden US-Milliardärs George Soros. Das Land kommt nicht zur Ruhe.
Wir hören nicht auf, so erklang es auf dem Freiheitsplatz in Budapest am Samstagabend, als wieder tausende Menschen auf die Straße gingen. Auch an Ostern brachten sie damit ihre vehemente Ablehnung zum Ausdruck der Politik der Regierung Orbán. Dem Schauspieler Simon Szabo genügte das zunächst nicht. Wir sind nicht laut genug. Lasst uns zeigen, wie laut wir sein können. Ich hoffe, dass das überall gehört wird. Ein Aufruf, dem die Protestierenden nur zu gerne nachkamen. Denn ihr Zorn, der ist nicht verraucht. Er richtet sich weiter gegen die vorgesehene Gesetzesänderung, die die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in Ungarn einschränken soll. Zum anderen herrscht anhaltender Unmut über das geänderte, heftig umstrittene Hochschulgesetz. Dieses könnte das gefürchtete Aus für die renommierte Central European University, CEU, in Budapest bedeuten. Dem Aktivisten Gergő Varga geht es aber um mehr. Wir sind ja nicht nur hier, weil sie die CEU verbieten möchten oder die Nichtregierungsorganisationen einschränken. Es ist doch etwas passiert. Die Luft ist eine andere geworden. Wir sind nicht nur wegen uns hier, sondern auch für die, die heute nicht mehr hier sein können. Hunderttausende Menschen, die aus diesem Land auswandern mussten, weil sie keine Chance für ein Auskommen haben, weil die Mächtigen ihnen nicht geholfen haben, sondern sie am Straßenrand haben liegen lassen. Varga selbst war vergangene Woche verhaftet worden. Er hatte den Sitz des ungarischen Präsidenten Janosch Áder mit einer Farbpatrone beworfen. Sowohl das umstrittene geänderte Hochschulgesetz als auch strengere Auflagen für regierungsunabhängige Organisationen betreffen Aktivitäten von George Soros. Der bekannte ungarnstämmige US-Milliardär gründete und finanziert die CEU-Universität und unterstützt in Ungarn Nichtregierungsorganisationen. Soros ist ein erklärter Gegner von Regierungschef Orbán. Kritiker werfen Orbán seit langem vor, die Demokratie in Ungarn systematisch zu untergraben, sei es im Bereich der Medien, der Justiz, der Verwaltung oder der Bildung.
Andrea Beer berichtete. Heute vor 185 Jahren kam einer der einflussreichsten Künstler, Humoristen und Zeichner Deutschlands auf die Welt, Wilhelm Busch. Mit diesem Namen verbinden wir wohl die Bildergeschichte von Max und Moritz. Das ist aber nur ein Teil seines künstlerischen Wirkens. Rund 50 Kilometer von Hannover entfernt, in seinem Geburtshaus in Wiedensaal, öffnete heute eine Ausstellung mit dem Titel »Zum Schauen gegeben – Busch-Originale aus privater Sammlung«. Dabei handelt es sich um Gemälde, die von Wilhelm Busch stammen. Bertel Starke war dort.
Hinter dickem Glas hängen 12 Bilder an der purpurroten Wand eines fensterlosen Raumes im Wilhelm-Busch-Geburtshaus in Wiedensaal. Sie zeigen eine in der Öffentlichkeit nur wenig bekannte Seite des Genies aus dem Schaumburger Land. Wilhelm Busch, der Humorist und Erzähler von Bildergeschichten, hatte sich in vielen Lebensabschnitten der Malerei gewidmet. In seinem Geburtshaus wird ab heute unter anderem das Bild Frauenkopf ausgestellt, das Busch als 22-jähriger Student malte.
Es stellt eine schwarzhaarige Schönheit da, naturalistisch. Und es hat aber, wenn man jetzt genauer hinguckt, recht maskuline Züge. Wenn man jetzt mal diese schwarze Haarpracht mal weghalten würde, könnte man eigentlich eher meinen, es ist eher ein männliches Modell gewesen.
Sagt Museumsleiterin Gudrun Sophie Fromm-Hagedavar. Das Frauenbild sei höchstwahrscheinlich das Produkt eines misslungenen Porträts gewesen. Der junge Wilhelm Busch habe häufig Familienmitglieder gemalt, unter anderem seinen jüngeren Bruder Adolf.
Wir nehmen an, dass es tatsächlich der Bruder Adolf war, es ihm aber nicht wirklich gelungen war und er es dann letztendlich zu diesem Frauenmotiv umgestaltet hat. Also ein schönes Kuriosum.
Die nun in Wiedensaal ausgestellten Bilder waren der Öffentlichkeit lange verborgen. Es sei das Ergebnis eines glücklichen Zufalls, dass sie nun von einem breiten Publikum betrachtet werden können, berichtet Carsten Dreyer, Vorsitzender des Förderkreises Wilhelm Busch Wiedensaal.
Wir hatten Kenntnis von einer Ausstellung, in der eine große Anzahl von Buschwerken ausgestellt oder verkauft werden würde. Und wir bekamen einen Hinweis von einem Sammler, dass er dort gerne mitbieten wolle und der uns gleich signalisiert hat, dass er auch das, was er erwerben würde, uns auch gern zur Verfügung stellt.
Das Geburtshaus von Wilhelm Busch wurde 1930 zu einem Museum umgebaut. Nach einigen kleineren und größeren Renovierungen lockt es mittlerweile pro Jahr 8.000 bis 10.000 Besucher in den kleinen Ort bei Stadthagen. Busch verbrachte rund 40 Jahre in dem niedersächsischen Ständerwerk Bauernhaus. Das Geburtshaus liefert heute einen Blick in das Leben des vielseitigen Künstlers. Neben wechselnden und permanenten Ausstellungen gibt es in dem Fachwerkhaus auch zwei historische Zimmer, sagt Museumsdirektorin Fromm-Hagedavar. Zum einen den Wohnbereich mit dem Schreibtisch von Wilhelm Busch, zum anderen sein Geburtszimmer.
Sie sehen die alten Dielen, die hier noch so knarzen. Das ist alles natürlich original erhalten. In diesem Zimmer, das ist das Geburtszimmer, haben wir zwei Betten. Einmal den sogenannten anderthalb Schläfherrn, so wie der Wiedensaaler sagt, also eineinhalb Schläferbett. Das kurze, schmale Ehebett. Und auf der anderen Seite sehen wir dann das Bett, das kleine Kinderbett, in dem Wilhelm Busch vor 185 Jahren geschlafen hat.
Wiedensaal blieb von Geburt an der bestimmende Ort in seinem Leben. Obwohl Busch in Metropolen wie Antwerpen, Frankfurt und München wohnte, zog es ihn immer wieder zurück ins idyllische Schaumburger Land. Diese Heimatverbundenheit spiegelt sich auch in seinen Gemälden wider.
Er ist hier auf seiner Scholle geblieben und hat hier gearbeitet, in seiner vertrauten Umgebung. Er hat also wirklich das gemalt, was er hier in seinem Heimatort auch vorgefunden hat.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Mats Nicholson.
Die Formel 1 hat in dieser Saison endlich mal wieder ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Teams, Mercedes gegen Ferrari. Heute jubelte Ferrari in der Wüste von Bahrain. Sebastian Vettel hat das dritte Rennen dieser Formel 1-Saison gewonnen. Volker Hirt berichtet.
Beim Start gleich vorbei an Lewis Hamilton, dann sofort Druck auf den Mann in der Pole Position, Valtteri Bottas. Es ging gut los für Sebastian Vettel und es ging so weiter. Fehler von Hamilton, Behinderung eines Gegners bei der Boxeneinfahrt, deswegen 5 Sekunden Strafe für den Briten. Sebastian Vettel und Ferrari zeigten auch taktisch ein fehlerfreies Rennen, siegten verdient. Hinter Vettel die beiden Mercedes mit Hamilton und Bottas, vierter Räikkönen im zweiten Ferrari. Vettel führt jetzt in der Gesamtwertung mit 7 Punkten Vorsprung.
Volker Hirt fasst also das dritte Rennen dieser Formel-1-Saison zusammen. Das könnte eine spannende Saison werden. In Darmstadt läuft aktuell die letzte Bundesliga-Partie dieses Fußballspieltags. Und Schalke 04 droht die nächste bittere Niederlage. Nach 66 Minuten führt der tabellenletzte Darmstadt gegen Schalke mit 1:0. Der ewige Klassiker mit der Ausgabe 106, der ging heute an Werder Bremen. Werder hat das Nordderby der Bundesliga gewonnen, mit 2:1 gegen den Hamburger SV. Einer der entscheidenden Spieler war der Bremer Max Kruse. Erst schoss er das 1:1 für Werder und bereitete dann den Siegtreffer vor.
Wir waren schon im Hinspiel nah dran, in Hamburg zu gewinnen. Und heute war das natürlich für uns ein ganz großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Und dann auch das Derby dazu zu nutzen, um auf 6 Punkte davon zu ziehen auf HSV, ist, glaube ich, Was Schöneres gibt es im Moment nicht.
Werder ist mit 39 Punkten nun so gut wie gerettet und ganz dicht dran an den Europapokalplätzen. Anders sieht es beim Hamburger SV aus. Aaron Hunt und seine Kollegen haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Das einzige Gute an der ersten Halbzeit war, dass es 1-1 nur stand, dass wir in Führung gegangen sind. Sonst haben wir, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht. Nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Und leider zweite Halbzeit haben wir es auch nicht geschafft und wir haben völlig verdient heute verloren.
Der HSV verliert also mit 1-2 in Bremen. Das 106. Derby geht an Werder. Der Blick in die zweite Liga. St. Pauli feierte einen ganz wichtigen 1-0 Heimsieg gegen Heidenheim. St. Pauli springt auf Platz 14. Fortuna Düsseldorf spielte 1-1 in Dresden und hat nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Karlsruhe, der Tabellenletzte, ist nach dem 0-1 gegen Heidenheim so gut wie abgestiegen. Und noch kurz in die Handball-Bundesliga. Da hat die SG Flensburg-Handewitt auf dem Weg zum Meistertitel überraschend gepatzt. Die Norddeutschen verloren beim Tabellenvierten den Füchsen Berlin mit 32-34. Und damit ist Flensburg jetzt nur noch Zweiter hinter den Rhein-Neckar-Löwen.
Vielen Dank, Max Nixon. Und wir gehen noch einmal zurück in die Türkei zum Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems. In Istanbul im Studio begrüße ich meinen Kollegen Reinhard Baumgarten. Herr Baumgarten, was ist bisher bekannt über die Wahlbeteiligung und zum Stand der Auszählung?
Die Wahlbeteiligung war hoch, und zwar mindestens 83,4%. Das staatliche Fernsehen sagt 86,1%, also irgendwo dazwischen wird es gewesen sein. Der Trend ist im Moment nach wie vor so, dass das Ja-Lager führt, aber nicht mehr mit diesem Riesenvorsprung. Am Anfang war das ja so, dass da also 62% für die Ja-Sager, 63,2% für die Ja-Sager gemeldet wurden und 36,8% für die Nein-Sager. Mittlerweile sind wir angekommen bei 51,44 zu 48,56. Es sind ungefähr 60% der Stimmen ausgezählt. Es sind 97% der Urnen geöffnet, aber es sind eben noch nicht alle Stimmen ausgezählt.
Was lässt sich über den korrekten Verlauf dieser Wahl sagen? Es waren ja zwei Wahlbeobachterkommissionen unterwegs, eine Delegation der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und auch Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Die werden morgen eine Pressekonferenz geben, die äußern sich heute nicht. Es gab einzelne Mitglieder, wie zum Beispiel Herr Hunko, der ist von der Partei Die Linke, die haben sich schon gemeldet und haben gesagt, es gab Unregelmäßigkeiten. Das haben auch die Agenturen gemeldet aus anderen Quellen. Die sahen so aus, dass zum Beispiel Wahlbeobachter der Oppositionsparteien CHP und HDP in manchen Städten, in manchen Wahllokalen gehindert wurden, die zu betreten. Es gab offenbar auch seltsame Vorkommnisse dergestalt, dass Menschen unter dem Beisein von Bewaffneten nicht die Wahlkabinen benutzen durften, sondern offen abstimmen mussten. Aber ob diese Sachen wirklich groß Einfluss haben, großflächig geschehen sind und in die Hunderttausende gehen, in die Beeinflussung, das muss man wirklich abwarten. Ich glaube es eher nicht.
Sie haben ja schon davon gesprochen, dass erst 60% der Stimmen ausgezählt sind und die Lager knapp beieinander liegen. Ist das Land tief gespalten in der Frage der Verfassungsänderung?
Ja, definitiv. Das ist sehr tief gespalten. Und es gibt auch noch etwas anderes, was Herrn Erdogan sehr, sehr nachdenklich machen sollte. Er ist ja der Präsident aller Türken. Und es war ein extrem polarisiert geführter Wahlkampf. Und selbst wenn das Ja-Lager jetzt, sagen wir mal, mit 51,5 oder 8% gewinnt, dann gibt es eben doch noch ein sehr, sehr großes Nein-Lager. Und das andere, was ihn nachdenklich machen muss, seine AKP, die ja bei der letzten Parlamentswahl 49% hatte, hat gemeinsam mit der MAP für diese Verfassungsänderung geworben, also für die Partei der nationalistischen Bewegung. Zusammen kommen die eigentlich auf einen Stimmanteil von 60%. Also es gibt im Grunde genommen fast 10%, 9 bis 10% Abweichler dieser beiden Parteien. Auch das muss einen Staatspräsidenten nachdenklich stimmen.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten Reinhard Baumgarten in Istanbul mit ersten Zwischenergebnissen zum Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei. Und das war das Echo des Tages. Wie immer als Podcast abrufbar unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.